Hallo und herzlich willkommen im Cypreneur Podcast, deine Homebase fürs nebenberufliche Gründen.
Dich erwarten inspirierende Interviews mit erfolgreichen GründerInnen
sowie spannende Tipps und Tricks von der Geschäftsidee übers Zeitmanagement bis hin zur Vermarktung.
Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der kommenden Episode.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Cypreneur Podcasts. Ich habe heute die Pamela Lenz zu Gast. Sie ist nebenberufliche Gründerin. Sie hat ganz viel in der Startup-Szene. Auch selbst ist sie am Bewegen. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt. Ja, wann war das eigentlich? Zur Corona-Zeit, oder?
Ja, genau. Da war der volle Lockdown. Keiner durfte raus. Aber wir haben uns online kennengelernt. Ich weiß gar nicht, in welchem...
War wahrscheinlich eines unserer digitalen Meetups damals, wo wir versucht haben, die Leute irgendwie trotzdem zusammenzubringen. Naja, und wir sind heute in einer ganz witzigen Atmosphäre hier. Ich bin sozusagen dein Beifahrer heute im Podcast, denn wir sind hier auf der Slush Day in Heilbronn und führen dieses Podcast-Interview in einem Audi e-tron Rennwagen. Das heißt, wir werden sicherlich da auch nochmal das ein oder andere Video teilen im Nachgang. Deswegen ganz coole Atmosphäre, glaube ich, auch nicht so alltäglich. Und ja, erstmal herzlich willkommen und stell dich doch mal unseren Zuhörern erstmal kurz vor.
Ja, danke für die Einladung. Heute ein ganz ungewöhnliches Setting. In so einem Rennwagen saß ich wirklich noch nie. Ich kenne natürlich aus diversen Rennen und ja, freue mich jetzt heute bei dir hier zu sein auf der Slush D. Ich bin Pamela Renz, zweifache Gründerin, ehemalige Fußball-Bundesliga-Schiedsrichterin, Yoga-Lehrerin und aktuell bei der Wissensfabrik in Ludwigshafen beschäftigt.
Schiedsrichterin? Das wusste ich noch gar nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall eine Neuigkeit für mich. Hattest du da schon immer eine Leidenschaft für das Schiedsrichterinnen-Dasein oder war es der Fußball?
Ja, ich habe selber Fußball gespielt und ich glaube, ich bin einfach so eine Macherin. Mir hat es nicht gepasst, wie die damals hauptsächlich älteren Herren im Mittelkreis standen und habe gesagt, das kann ich doch wohl besser. Und so habe ich die Ausbildung damals gemacht mit 16 Jahren und dann Spiele bis in die Frauenbundesliga auch geleitet. Genau. Ja, cool. Und das kann ich eigentlich heute immer noch davon profitieren. Auch in den Unternehmen, die ich gegründet habe, aber auch in meinen sonstigen Aufgaben im Beruflichen.
Und jetzt ist es ja bei dir auch so wie bei vielen Zeitpreneuren und Zeitpreneurinnen, dass du ja nicht so diesen klassischen Startup-Weg gegangen bist und es trotzdem in die Gründerszene geschafft hast. Du kommst ja eigentlich, wenn ich es so lapidar sagen darf, aus der Konzernwelt. Klar, sicherlich der ein oder andere Umweg dabei, aber du hast es aus dem Konzern in Startup geschafft oder in die eigene Gründung geschafft oder in das Startup-Ökosystem geschafft. Wie kam das zustande?
Also ich hatte schon immer so ein Faible für was selber machen, was eigenes haben. Damals in der Schule hatten wir Schule als Start gespielt und ich habe schon in der 7. Klasse habe ich mich nicht anstellen lassen, sondern ich habe in der Sporthalle mein eigenes Fitnessstudio gegründet. Und in der Uni habe ich mit Kommilitonen auch ein erstes Unternehmen gegründet mit Abwasserreinigung für Tequila-Fertigung. Okay. Tequila probieren war natürlich auch ein Grund, warum da viele mitgemacht haben. Und ja, dann aber, wie es so ist, so kommen die großen Konzerne nach dem Abschluss, winken natürlich auch mit einem tollen Einstieg, sicheres Gehalt. Und da kam bei mir damals der Bosch mit dem Trainee-Programm, was ich einfach unglaublich spannend fand, in 2 Jahren so einen großen Konzern kennenzulernen. Bin dann auch sehr, sehr lange dort geblieben, über 15 Jahre in unterschiedlichen Funktionen. Aber eigentlich alle Stationen hatten immer was Neues als den gemeinsamen Nenner. Sei es jetzt in der Batterieentwicklung, bei E-Bike, bei Smart Home. Also immer, ich war immer in der, sag ich mal, Anfangsphase von Innovationsprojekten mit dabei. Und deshalb war für mich eigentlich der Schritt dann auch nochmal selber zu gründen und gleichzeitig dann auch das zweite Startups weiterzuhelfen mit der Wissensfabrik gar nicht so weit weg.
Jetzt ist es ja, kann man ja den Weg entweder Vollzeit gehen, man kann ihn aber auch nebenberuflich gehen. Du hast ihn jetzt nebenberuflich eingeschlagen. Was waren da so das Kriterium zu sagen, hey, ich teste das vielleicht zuerst so aus und gehe dann in die Vollzeitgründung? Was waren so deine Beweggründe, das auf diese Art und Weise zu tun?
Ja, also ich glaube gerade viele, die jetzt immer noch im Konzern sind oder schon im Konzern waren, kennen das. Man hat ein sicheres Einkommen, man hat vielleicht auch einen Kredit abzubezahlen, eine Familie, die man versorgen muss. Und da den Mut aufzubringen, von heute auf morgen voll ins Risiko zu gehen und Startup oder auch eine Selbstständigkeit ist schon sehr, sehr hoch. Und da war für mich auch damals klar, ich möchte jetzt erstmal ausprobieren, ob es überhaupt funktioniert. Ja, weil 9 von 10 Startups funktionieren am Ende des Tages gar nicht, aus unterschiedlichen Gründen. Und da es nebenher auszuprobieren, war für mich perfekt.
Du hast ja gleich eingangs vom Podcast auch gesagt, wo ein bisschen so unterschieden zwischen deinen zwei Hüten, die du jetzt aufhast in der Gründerszene. Es ist einmal deine eigene Gründung sozusagen und einmal deine Tätigkeit ja als Startup-Förderin sozusagen. Was würdest du sagen, was sind denn Fähigkeiten und Denkweisen, die nebenberufliche Gründer, Gründerinnen oder auch allgemein Gründerinnen erfolgreich machen?
Weil ich glaube, das Wichtigste ist, den Fokus behalten. Nicht am Anfang denken, ich muss das Logo perfekt machen oder ich probiere noch Produkt A, B oder C, sondern wirklich eins durchziehen und den Fokus behalten. Und das so gut wie es geht zu testen, so früh wie möglich. In Deutschland, finde ich, tendieren wir immer, ja, sowieso der klassische Ingenieur, ich gehe in mein stilles Kämmerlein und baue jetzt meine Innovation zusammen und dann irgendwann ist es perfekt und ich gehe auf den Markt. Mhm. Und ich glaube, da am Anfang rauszugehen, mit vielen Leuten zu sprechen, auch wenn es noch gar nicht fertig ist, und zu testen. Und ich kann es auch bei meiner eigenen Erfahrung sagen, bei meiner zweiten Gründung, die Personen, mit denen ich Kundeninterviews sozusagen durchgeführt habe, potenzielle, die haben wirklich nachher auch das Produkt gekauft. Mhm. Also.
Cool. Lass uns doch mal bei der ersten Gründung einsteigen. Da arbeitest du ja als Coach, als Beraterin, als Trainer für agiles Arbeiten, Design Thinking. Was hat dich daran begeistert und wie kann man sich das vorstellen?
Genau, so. Jetzt bei meiner eigenen Firma Digital Workshop Design, da arbeite ich mit Teams zusammen, wie sie besser virtuell zusammenarbeiten können. Das ist entstanden in der Pandemie. Wir waren alle im Lockdown und ich habe viel auch schon im agilen Umfeld gearbeitet und da war mir einfach klar, die Leute brauchen Hilfe. Weil wie funktioniert das? Wie kann ich Teams, die global miteinander zusammenarbeiten, so aufsetzen, damit sie effektiv arbeiten und aber gleichzeitig auch die Nähe verspüren, die aber offensichtlich ja in dem Fall gar nicht da war. Mhm. Und ja.
Gibt es dann in so einer Größenordnung, wo du sagst, ab da macht es Sinn, agil zu arbeiten, ab da macht es Sinn, die Design Thinking Methoden anzuwenden, oder würdest du sagen, ey, das ist auch schon für Zeitpreneur und Zeitpreneurinnen, die Einzelkämpfer sind, sinnvoll, wenn sie mit anderen zusammenarbeiten?
Ja, so agiles Setup, sag ich mal, im einfachsten Fall mit kleinen Sprints oder auch Retrospektiven machen auf jeden Fall Sinn. Wenn ich jetzt alleine wäre, ist natürlich schwierig, eine Retrospektive mit sich selber zu machen, aber da rate ich dann auch immer jedem, such dir Coaches, Mentoren, irgendjemand, mit dem du dich challengen kannst. Und dann kann man da auch mal drüber gehen, was planst du denn überhaupt in den nächsten 3 Wochen oder nochmal zu schauen, wie ist es jetzt alles gelaufen, was muss ich vielleicht anpassen, da einfach jemand zusätzlich dazu zu nehmen. Und jetzt eine spezielle Methode ist ja Design Thinking. Die ist jetzt von Google in dem Fall. Die hatte ich damals im Kontext, wo ich bei Smart Home war, das erste Mal in Berührung gekommen, wo man innerhalb von einer Woche wirklich von der Idee bis zum Prototyp alles durchtestet und verprobt. Und die kann ich wirklich auch jedem empfehlen, die Methode. Da kommt man mit wenig Aufwand zu sehr schnell und vielen Erkenntnissen.
Cool. Wenn du jetzt mit Startups zusammenarbeitest, und das ist vielleicht dann auch gleich eine gute Überleitung zu deinem zweiten Thema, was du verantwortest, aber lass uns dann nochmal einen kurzen Zwischenschritt machen. Was würdest du sagen, was können denn auch junge Unternehmen direkt anwenden, wenn sie sich dem Thema anwenden? Was ist da so ein, ja, auch eine Hilfestellung, wo du sagst, hey, schaut euch das mal an, um euch dem Thema anzunähern?
Also ich glaube, so ein MVP-Ansatz ist super wertvoll. Also nicht, was ich vorher auch schon mal gesagt habe, nicht alles perfekt machen, sondern möglichst schnell und kleine Produkte zu bauen und dann auch zu verproben und zu testen.
Mhm. Cool. Das haben wir ja schon öfters angesprochen. Jetzt nehmen wir uns mal mit, was machst du denn in der Startup-Förderung?
In der Startup-Förderung bin ich bei der Wissensfabrik, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, ja, so ein Unternehmen zu gründen. Es gibt neben den tollen shiny Events wie heute auf der Slashd, gibt's super viele Stolpersteine. Wie melde ich meine Firma an?
Jetzt kommt auch gerade die Sonne raus, wirklich shiny. Du bist jetzt tatsächlich total geregnet und wir hatten uns schon Sorgen gemacht, dass es vielleicht zu laut ist von der Aufnahme her. Aber jetzt zurück zum shiny, sorry für die Unterbrechung.
Ja, kein Problem, hat super gepasst, ja. Es gibt halt sonst generell in der Gründung neben der shiny Welt eine wirklich anstrengende, ja, Nebenseite, die man oft nicht sieht. Aber wenn man das gemacht hat, selber auch eine Firma zu gründen, ne, GmbH-Vertrag aufzusetzen, sich mit Ämtern rumzuschlagen, Vorsteuer abzugeben, Pipapo, ja, das sind alles Themen, die man erstmal nicht so viel Spaß machen. Und da unterstützen wir halt mit der Wissensfabrik, indem man viel Austausch mit Mentoren hat, die super viel Erfahrung in dem Feld haben. Das zweite ist, und bei der Wissensfabrik ist ein gemeinnütziger Verein, wo 130 Firmen Mitglied sind. Die Mitarbeiter dieser Firmen stellen ihre Zeit sozusagen ehrenamtlich zur Verfügung für die Startups, also einerlei Entgelt. Und nicht nur das Wissen, eigentlich das viel Wertvollere ist das Netzwerk, die Führungskräfte und Fachkräfte mitbringen. Und da auch die Kontakte in die Unternehmen, weil wo finde ich denn meinen ersten Kunde? Wie verkaufe ich das am Ende? Wenn ich ein B2B-Geschäftsmodell habe, also an andere Unternehmen verkaufe, wie komme ich denn in Kontakt? Ja, wie gehe ich auf so einen großen Konzern zu? Ich als kleiner, ja, Neugründer oder Neugründerin. Und da helfen wir bei der Wissensfabrik, den Start zu vereinfachen und viele Stolpersteine eigentlich auch am Anfang aus dem Weg zu räumen, indem man viel Hilfe bekommt.
Wie begeistert man jetzt die Unternehmen, da Mitglied zu werden und ja aktiv ihr Wissen zur Verfügung zu stellen?
Also ich glaube, mit den Personen, die im Innovationsbereich sind, die sind alle Feuer und Flamme, weil die wollen helfen, die wissen, wie wichtig das ist auch und wie schnell man auch manchmal Fragen beantworten kann. Gleichzeitig sehen wir es ja alle, wie die wirtschaftliche Situation in Deutschland ist. Es ist schwierig. Wir brauchen auch einen kleinen Obolus von unseren Mitgliedsunternehmen, um ja uns auch am Leben zu erhalten. Und da, was ich dann immer sage, ist, wir brauchen Innovation in Deutschland. Wir brauchen nicht nur die großen Tanker, wo wir alle wissen, wo die gerade hinsteuern, sehr viele, sondern wir brauchen viele, viele kleine Schnellboote, um schlussendlich auch unseren Wohlstand hier in Deutschland bzw. Europa zu sichern. Und wir als Wissensfabrik tragen einen Teil dazu bei, indem man sich natürlich philanthropisch auch sich so einem Thema widmet. Mhm. Gleichzeitig nehmen natürlich die Mentoren auch immer was mit. Sie nehmen die Innovationskraft von den Startups, den Spirit, vielleicht auch neue Technologien, die ganze Kultur, die Einstellung dazu, ist was viele von den Mentoren so in einem Konzernumfeld nicht jeden Tag sehen und denen begegnet.
So, eigentlich so Reverse-Mentoring, kann man das sagen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du mit Startups zusammenarbeitest. Ich finde es immer wieder ein Schauen, du gehst ja vielleicht als Mentor in das Thema rein und dann hilft es einem, also zu mir zumindest, dass ich auch viel über Dinge nachdenke im Nachgang von so Gesprächen und dann nochmal reflektiere und auch für mich so viel mitnehme, dass es einfach auch umgekehrt total wertvoll ist, wenn man in so Gespräche reingeht und sich da engagiert.
Ja, das alles ist Mitnehmen von, das heißt jetzt neuen Technologien, anderen Arbeitsweisen, aber auch verstehen, was treibt die um. Manchmal ist es auch so ein Generationsthema, weil doch öfters auch ein größerer Altersunterschied bei unseren Start-up oder Gründerinnen und den Mentoren ist. Und aber auch das Gefühl, ich habe jetzt geholfen, ich kann weiterhelfen, ich habe was zurückgegeben in die Gesellschaft im weitesten Sinne. Ist doch auch was sehr viele Menschen bewegt, trotz der, sag ich mal, Dollarzeichen, die viele sonst in den Augen haben.
Jetzt hast du ja unterschiedliche Hüte auf. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Gibt es den überhaupt? Ich weiß, du hast es selber auf LinkedIn gesagt, du hast jetzt auch gerade gar keinen typischen Arbeitsalltag gehabt in der letzten Zeit. Also gleich vielleicht noch was dazu sagen. Aber wenn du dir da so einen idealen Tag vor mir ausmalst, wie sieht denn der aus?
Ja, das hatte ich am Anfang nicht erwähnt. Ich war die letzten 7 Monate in einer Babypause. Deshalb so einen Alltag gab es für mich in den letzten Monaten nicht. Aber wie es bisher war und wie ich es mir auch wieder vorstelle, ist natürlich erstmal morgens, wie ich es immer mache, ich starte mit so einem kleinen Tagesstart und schaue, okay, was steht überhaupt erstmal an? Na, welche To-Dos gibt's, um mich selber auf den Arbeitsalltag vorzubereiten und auch meinen Tag zu strukturieren. Und dann sehr oft treffe ich mich dann mit meinem Team, schauen auch noch, kam da irgendwie was Neues rein, was müssen wir machen? Und morgens versuche ich immer, Themen zu bearbeiten, die schwierig sind, ja, die, wo ich viel nachdenken muss, weil ich einfach für mich rausgefunden habe, morgens ist meine Konzentration am besten. Mhm. Und dann nachmittags, da bin ich dann eher wieder für virtuelle Cafés oder vielleicht mal auf ein Event gehen zu haben oder einfach online ein bisschen was quatschen oder ja, mit meinem Team kreativ an was arbeiten.
Also da beneide ich dich, dass du das kannst. Also diese Eat-the-Frog-Mentalität kennt man vielleicht sich ja direkt an den ersten großen Herausforderungen, der ersten großen Herausforderungen des Tages widmen und die mal wegzuschaffen. Dann geht es einem gleich besser. Versuche ich auch. Gelingt mir nicht immer. Deswegen schon mal Respekt dafür. Wenn du jetzt mit Gründer, Gründerinnen zusammenarbeitest, siehst du sicherlich auch regelmäßig Stolperfallen, die immer wieder auftreten. Welche Stolperfallen sind das denn?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, wenn man jetzt mit mehreren zusammengründet, ist, dass das Team passt. Ich habe so viele wirklich tolle Ideen einfach daran scheitern sehen, weil das in der Teamstruktur nicht zusammengepasst hat. Also wenn ihr euch einen Co-Founder, Co-Founderin aussucht, schaut, dass es unter euch passt, dass ihr euch ergänzt in den Kompetenzen, dass es aber auch menschlich gut zueinander passt. Dann als zweite hatte ich vorhin schon gesagt, den Fokus am Anfang, nicht verzetteln, sondern eins wirklich durch, ein Problem wirklich durchexerzieren und schauen, ist das überhaupt ein Problem? Ja, wir in Deutschland sind zwar gut im Tüfteln und Denken, manchmal nicht in Probleme lösen, sondern dann haben wir eine Innovation geschaffen, aber keiner kauft sie. Mhm. Ja, das heißt.
Ja, die deutsche Ingenieursdenke vielleicht auch zum gewissen Grad.
Ja.
Richtig beim Flugzeug bauen.
Es hat Vorteile, natürlich. Aber in der Startup-Welt oder Gründerwelt ist es manchmal nicht diese Eigenschaft, die man vor allem am Anfang braucht. Das heißt, da rausgehen, testen, ist es ein Problem, kauft es jemand. Dann das zweite war, wo sich auch viele mit schwer tun, ist Sichtbarkeit. Weil nur wenn man gesehen wird, kann man auch verkaufen oder die Leute sehen überhaupt, dass man einen Service, ein Produkt, was auch immer anbietet.
Mhm.
Können jetzt natürlich viele weitere noch aufzählen.
Ja, aber es sind ja gute Impulse. Wir haben jetzt schon die wichtigsten Impulse. Wir wollen die Leute ja auch dazu bringen, dass sie konkret jetzt mal mit etwas starten. Ich habe natürlich in der Vorbereitung auch so ein bisschen tiefer gegraben, sage ich mal. Und da habe ich eine Position gefunden, die mich begeistert hat. Du warst mal Feelgood-Managerin.
Ja, wie man sieht, ich bin sehr vielseitig. Ja. Und ja, ich habe Feelgood-Manager, es hört sich jetzt erstmal nach Fluffy an, aber ich habe wirklich eine Ausbildung bei der IHK dazu gemacht.
Mhm.
Und man denkt ja, okay, die macht Partys. Ja, ich kann gute Partys organisieren, da können viele Leute davon berichten, aber Feelgood Manager hat eigentlich wirklich einen ernsthaften Kern. Das heißt, du musst dir überlegen, wenn ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin bei dir geht, dann kostet es enorm viel für das Unternehmen und Feelgood Manager hat das Ziel, die Mitarbeiter zu halten. Ja, das heißt, es kann sein, eine coole Party mal zu schmeißen.
Mhm.
Aber es geht eigentlich darum, die Mitarbeiterzufriedenheit. Ne? Wie geht's den Mitarbeitern? Welche Benefits brauchen die? Und das kann ich natürlich in einem Startup-Umfeld, muss ich genauso drauf achten. Und gleichzeitig habe ich da aber natürlich viel mehr Möglichkeiten, weil ich kann viel flexibler vielleicht mal eine Bahncard raushauen als Benefit und nicht die nächste Gehaltsstufe. Weil es halt für den Mitarbeiter und Mitarbeiterin wichtiger ist, ja. Oder vielleicht der eine braucht eher freitags frei, weil er sich mehr um die Familie kümmern möchte. Und das hat wirklich einen einen wichtigen Kern, im Prinzip die Mitarbeiter zu halten und dass es denen gut geht, als viel guten Manager und Managerin.
Genau, irgendwie so ein bisschen wollte ich ja auch darauf hinaus, weil ich mich so gefragt habe, vielleicht kannst du uns beantworten, wir haben ja oft auch heute noch irgendwie diese Hustle-Mentalität beim Gründen. Am besten 24/7 an Themen arbeiten und immer 150% geben. Inwiefern ist denn Wohlbefinden trotzdem auch wichtig, um sich vielleicht zum einen gut selbst zu fühlen, aber auch Energie und Fokus vielleicht mit in sein eigenes Team zu bringen?
Ja, da sprichst du wirklich ein sehr wichtiges Thema an. Also 2/3 aller Gründer, Gründerinnen haben wirklich große Probleme mit dem Mental Load, Work-Life-Balance, wie auch immer man es bezeichnen möchte. Und eigentlich fast alle strugglen da in ihrer Gründungsphase oder mehr oder weniger zu einem Zeitpunkt. Ich selber, ich kenne es auch. Ich habe auch Tage gearbeitet bis zum Umfallen und aber vor allem natürlich auch, weil ich mich viel in den letzten Jahren damit befasst habe, unter anderem natürlich auch in meiner Yoga-Lehrerausbildung, immer wieder gemerkt habe, es bringt nichts, wenn ich über 10 Stunden am Tag arbeite. Ich bin dann nicht mehr produktiv. Ich kann zwar noch vor dem Laptop sitzen, aber am Ende kommen keine guten Ergebnisse raus.
Ja, man kann sagen, wenig oder ja, negative Sachen.
Sogar. Genau. Und auch für mich als Führungskraft ist es enorm wichtig, sowas halt auch positiv vorzuleben. Weil wenn ich von morgens um 7 bis abends um 7 im Büro sitze, dann lebe ich das meinen Mitarbeitern vor.
Mm.
Und das möchte ich nicht. Und deshalb zum einen Prio setzen, ne, auch wieder das Thema Fokus, ja, was ist wirklich wichtig? Nein zu sagen, eine gute Strukturierung zu haben. Da habe ich mir unter anderem auch jemand geholt, der mir dabei geholfen hat, weil ich doch eher der Kreative und nicht der strukturierteste Mensch bin. Und das hat mir wirklich geholfen, den Fokus zu behalten, mich selber zu strukturieren und am Ende des Tages viel effektiver zu arbeiten. Ein Beispiel, in meiner Gründung bin ich im Konzern auf 15 Stunden habe ich reduziert. Ja. Und mich haben danach meine Chefs gefragt, wie schaffst denn du das in 15 Stunden so viel Output? Und ich so, ja, ich habe halt alle sinnlosen Meetings gestrichen. Ich hatte ganz genau eine halbe Stunde Regelmeeting und das war's. Und am Ende habe ich wahrscheinlich sogar mehr geschafft wie manche in einem 40-Stunden-Job.
Wahnsinn. Jetzt sind wir so ein bisschen am Ende des Podcasts angekommen, denn die nächsten Podcast-Aufnahmen, die stehen schon an und es wird so ein bisschen mit den Füßen geschart. Deswegen müssen wir zum Ende kommen. Aber ich möchte natürlich nicht aus diesem Interview rausgehen, bevor du uns nicht sagst, wer sich unbedingt bei dir melden sollte und wo man mehr zu dir erfährt oder zu deiner Arbeit.
Ja, zum einen können sich alle, die weiter sich noch für das Thema virtuelle Zusammenarbeit, wie präsentiere ich mich online, sich dafür interessieren, können sich bei mir gerne auf LinkedIn melden. Einfach mein Name, Pamela Renz, auf LinkedIn eingeben, Stelle Nachricht geschrieben. Und für alle Startups, die gerne Kontakt haben zur Industrie, die Mentoring-Interesse haben, schaut mal bei der Wissensfabrik vorbei, www.wissensfabrik.de. Dort findet ihr unter dem Thema Startup alle unseren unterschiedlichen Formate und da dürft ihr euch auch gerne jederzeit melden.
Cool. Wir packen das alles in die Shownotes. Herzlichen Dank für deine Zeit heute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, in diesem Setting mit dir aufzunehmen. Auch was ganz Besonderes für mich heute gewesen, nach so vielen Jahren erstmal wieder mit dir zu sprechen im Podcast, wo wir uns dann...
Und live.
Und dann auch noch live. Ja. Umso schöner. Also herzlichen Dank und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ja, vielen Dank.
Du möchtest noch mehr übers nebenberufliche Gründen erfahren? Dann schau doch jetzt mal auf sidepreneur.de vorbei oder komm einfach in unsere Sidepreneur-Community und tausch dich mit vielen anderen nebenberuflichen GründerInnen aus.